Normalerweise ist die ganze Welt Gottes unseren Augen völlig verborgen. Die Bibel gibt uns aber an ein paar Punkten so die Möglichkeit, wie so einen Blick durchs Schlüsselloch zu wagen. Mal ein bisschen was zu sehen von dem, was sich da ereignet. Und es ist fantastisch. Da ist der Tempel, der ist wirklich groß, aber allein der Saum des Gewandes Gottes füllt den ganzen Tempel aus. Also ein unheimlich großes Gewand, das muss ja, was weiß ich, bald wie ein Fußballfeld groß gewesen sein. So ein gewaltiger Umhang, was Jesaja damit sehen soll, ist, Gottes Herrlichkeit, seine Pracht füllt alles aus, es ist überfließend. Das ist der große Gott, mit dem wir es zu tun haben. Der herrliche, der wunderschöne Gott, der prachtvoll ist, der Gott, wo uns die Augen übergehen, der Gott, der normalerweise so schön ist, dass wir gar nicht ihn ansehen können, weil wir zugrunde gehen würden, wenn wir ihn anschauen würden, sodass Jesaja wirklich diese besondere Art bekommt, ihn zu sehen. Und wisst ihr, dafür sind wir eigentlich gemacht, für diese Welt. Unsere ganze Sehnsucht nach Ästhetik, nach Schönheit, ist eigentlich nichts weiter als das Echo in unserer Seele nach diesem Ort, da wo Gott wohnt. Weil alles in uns danach schreit, wir wollen wieder dort sein, weil wir dafür einmal gemacht worden sind und es ist unnatürlich, dass Menschen von Gott getrennt sind. Es ist absolut unnatürlich. Ein Getrenntsein von Gott ist eigentlich ein menschenverachtender, menschenunwürdiger Zustand. Weil wir gemacht sind dafür, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu sein, vor ihm zu stehen und am Ende aller Zeiten werden alle, die hier an ihn geglaubt haben, dort wieder sein. Da kommt wieder was in Ordnung, da wird wieder was zurechtgebracht. Du bist gemacht für die Gegenwart des gewaltigen Gottes. Und dort passieren jetzt Sachen, die sind wieder gewaltig. Da sind diese Seraphim, Engelwesen, und das hätte sich ja keiner ausdenken können. Wesen mit 6 Flügeln, das ist ja schon gewaltig. Und dann mit 2 fliegen die, okay, das ist irgendwie logisch, dafür sind Flügel da. Aber dann haben die noch 2 für die Füße und 2 für die Augen, um sich zu bedecken. Warum das? Die müssen die Füße bedecken, weil die wollen auf gar keinen Fall da landen, wo Gott ist. Weil den Boden könnten sie nicht berühren, das könnten sie nicht ertragen. Und die Augen müssen sie auch bedecken, weil man kann Gott auch nicht direkt anschauen. Weil der große Gott ist so herrlich und so heilig, so anders als wir, dass es gar keiner ertragen kann, ihn zu sehen. Es ist also so wie die Sonne. Keiner von uns würde bestreiten, dass die Sonne großartig ist. Die gibt Energie und wenn die Sonne scheint, ist es genial. Aber schau doch mal eine Stunde die Sonne an. Ich glaube, 5 Minuten sind schon zu viel. Deine Netzhaut wird es dir nicht gerade danken. Du siehst nichts mehr. Ist zu prachtvoll. Kannst du nicht direkt reinschauen. So ist unser Gott. Es ist zu prachtvoll. Zu viel Kraft. Du kannst es nicht direkt anschauen, geschweige denn berühren. Sondern Gott muss sich regelrecht vor uns selbst schützen oder wir müssen uns vor ihm schützen, weil es einfach zu viel ist. Es würde uns überfordern. Und warum ist das so? Das kriegen wir mit in dem, was die Engel rufen. Pausenlos rufen die, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Was soll heilig jetzt heißen? Ne? Ich weiß, in meiner Heimat in Brandenburg, wo ich aufgewachsen bin, wenn einer dort regelmäßig in den Gottesdienst ging, dann haben Leute gesagt, na, das will wohl ganz heilig sein, war jede Woche in der Kirche. Ich habe dann irgendwann an mir angewöhnt zu sagen, stimmt. Ich bin gern ein ganz Heiliger. Aber warum jetzt heilig? Sie könnten ja was anderes rufen. Die könnten ja rufen auch fröhlich, fröhlich, fröhlich. Oder lieb, lieb, lieb. Wenn ich so manche Predigten anhöre, die sind eher so lieb, lieb, lieb. Ne? Da ist dann Gott ist mehr so, was ich, so ein rosa Teddybär mit Schleife im Haar, der nichts kann und nichts will. Offensichtlich der Gott, von dem hier geredet wird, ist anders. Was heißt heilig? Dass wir uns damit so schwer tun, zeigt etwas Dramatisches an. Unsere Gesellschaft hat keine Ahnung mehr, was heilig ist. Und das kann man, also für mich immer am dramatischsten in solchen Situationen sehen, wenn du mal kurz vor Ostern große Zeitschriften kaufst, dann wirst du in der Regel bei ganz vielen so absolute Entgleisungen sehen. Irgendwelche Karikaturen mit Jesus am Kreuz, wo man sich dann lustig macht und dergleichen. Und vor 50 Jahren hätte man gewusst, das tut man nicht. Das kannst du doch nicht machen. Selbst wenn du nicht an den Gott glaubst, aber das ist respektlos. Weil man gewusst hätte, das ist was Heiliges, an dem darf man sich nicht vergreifen. Dass wir das heute anders handhaben, zeigt einfach, dass wir kein Gespür mehr dafür haben, was heilig ist. Das Heilige, das bedeutet das Einzigartige, das Unvergleichliche, das Unantastbare, das absolut Gerechte und Reine. Kurz und gut, heilig ist genau das Gegenteil von dem, was wir Menschen sind. Weil wir sind alles andere als heilig. Diese Attribute stehen einzig und allein dem einen, dem heiligen Gott zu. Der so anders ist als wir Menschen, der so von anderer Qualität ist. Und gerade weil Gott, der so anderer ist, verbindet sich es nicht mit dem, wie wir Menschen sind. Deswegen haben wir genau dieses Phänomen, dass wir genauso wie die Engel uns eigentlich bedecken müssen, weil wir das nicht anschauen können, weil das so aus einer anderen Welt kommt, wie unser Gott ist. Und diese Andersartigkeit sieht man ganz großartig, finde ich, in zwei Kerneigenschaften Gottes, nämlich Liebe und Wahrheit. Wenn wir von Liebe reden in unserer Zeit, was ist gemeint? In aller Regel mal die Erfüllung sexueller Bedürfnisse. Man sieht zwei Menschen im Bett und sagt, die lieben sich. Oder aber so Konfliktvermeidung, Harmonie, Sucht, so, ne? Man wollen doch liebevoll miteinander umgehen, da spricht man nichts an, was irgendwie unbequem ist und sagt dann, das sei liebevoll. Das Ding ist nur das, das ist ein bisschen sehr, sehr, sehr verkürzte Dimension. Wenn ich den anderen brauche, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, hat das nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Egoismus. Und wenn ich Konflikte vermeide, kommen sie ja doch irgendwann wieder hoch. Ne? Bringt auch nichts. Wenn Gott von Liebe spricht, dann ist es die Liebe, da heißt es, die sich darin zeigt, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Liebe, die sagt, ich bin bereit, alles, aber auch wirklich alles von mir zu geben, damit du nicht zugrunde gehst, damit du gerettet wirst. Die Liebe, die bereit ist, auf alles zu verzichten, Hauptsache, der andere hat keinen Schaden. Das ist die Liebe Gottes. Ich habe vor Jahren was Cooles gelesen, da hieß es, in unserer Welt zeigen wir auf zwei Menschen im Bett und sagen, das ist Liebe. Gott zeigt auf seinen sterbenden Sohn am Kreuz und sagt, das ist Liebe. Völlig andere Qualität haben wir so bei uns nicht. Und das andere, Wahrheit. Wahrheit ist so eine Sache, entweder sagen wir nicht die Wahrheit, da wird dann so gemauschelt und gelogen, oder es ist genauso, wenn du halt so eine Geschichte erzählst und lässt entscheidende Details weg. Ne? Habe ich bei meinen Kindern, der hat mich geschlagen. Hast du ihn vorher denn irgendwas gemacht? Nee, ich habe ihm nur das Spielzeug weggenommen. Ach, kleines Detail, ne? Die Geschichte kriegt einen ganz anderen Twist, ne? Wenn das fehlt. So ist es bei uns. Wir lassen dann so kleine Sachen weg, was uns schlecht dastehen lässt. Und das vom anderen wird dann noch ein bisschen aufgebauscht gesagt. Und wir sagen, ich habe doch die Wahrheit gesagt. Aber halt so ein bisschen angepasst, leicht manipuliert, ne? Oder es wird wirklich gelogen, dass sich die Balken biegen. Das erleben wir immer wieder. Und die Lügen kommen ja dann doch zutage. Das ist unser Problem mit Wahrheit. Oder wir sagen einander die Wahrheit, aber speziell, ne? Also, ich finde, wenn ich so jetzt auf eine Waage steige, sehe ich eine Wahrheit. Ne? Da kommt eine Zahl, ich empfinde die nicht angenehm, die Wahrheit gefällt mir nicht. Und jetzt, pass auf, wenn jetzt die Waage noch so integriert so eine Computerstimme hätte und die würde dir entgegenschreien, du bist zu fett, ne? Dann würde das wahrscheinlich stimmen, aber es wäre eben nicht recht erfrischend. Ne? So. Und so gehen wir auch manchmal miteinander um, dass wir uns die Wahrheit sagen, aber eher so wie mit so einem großen Vorschlaghammer. Da wächst dann hinterher kein Gras mehr, aber es hat halt alles gestimmt. Ne? Und dann kommen Leute und sagen, das wird man noch sagen dürfen. Ne? Der andere ist zwar völlig im Eimer dann, aber man hat es doch gesagt, wie es ist. Die Wahrheit Gottes ist eine andere. Das ist die Wahrheit erstmal, die die Wirklichkeit abbildet. Also da gibt es keine Lüge, keine Mauscheleien, sondern da kommen die Dinge auf den Tisch. Aber es ist immer die Wahrheit, die neues Leben ermöglicht. Jesus sagt, wenn ihr mich kennt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist keine Wahrheit, die dich tot macht, sondern frei macht. Nehmen wir mein Waagebild. Eine Waage hat auch eine freimachende Wirkung, ein freimachendes Potenzial, indem sie mir Möglichkeiten zu einer Veränderung eröffnet. Ne? Wenn ihr mich nicht gerade anbrüllt. Und so ist unser Gott auch, der will immer eine Möglichkeit zur Veränderung aufzeigen. Der zeigt dir, ja, du bist ein Sünder, ja, du bist verloren, aber nicht mit dem Sinn zu sagen, und jetzt bist du halt durch, sondern, und ich wünsche mir, dass du zur Umkehr kommst. Eine Wahrheit, die dich rausrettet, eine Wahrheit, die dir hilft, auf einen neuen Level zu kommen. Ist so anders, als wir sind. Und wir merken, in unserer Welt, mit unseren Definitionen von Liebe und Wahrheit, kommen wir sowas von in den Wald. Dass die Welt ist, wie sie ist, liegt daran, dass wir ganz viel Menschelndes haben und ganz wenig Heiliges. Und wir bräuchten mehr des Heiligen, weil das würde uns befreien aus unserem Klein-Klein, wo wir uns nur immer weiter in Sumpf reinreiten. Wir brauchen den anderen Gott, der uns durch seine Andersartigkeit rausnimmt und andere seine Gedanken in uns reinpflanzt. Den heiligen Gott eben. Und es ist ja nicht nur der Gott, der was anderes will und was anderes sagt und denkt, sondern er kann auch was anderes. Die Engel sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, Jahwe Zevaot. Die Heerscharen ist die Armee des Himmels, eine Armee aus Engeln. Als Jesus verhaftet wurde, wollen ja seine Jünger für ihn kämpfen und dann sagt er, lasst mal bleiben, wisst ihr nicht, ich könnte 12 Legionen Engel rufen in einem Moment. Eine Legion, etwa 6000 Kämpfer, ist schon eine gewaltige Streitmacht. 12 Legionen soll uns sagen, unbesiegbar, keine Chance. Das ist das, was unser Gott in petto hat. Der hat alle Macht in Händen, was zu verändern. Und wenn in unserer Welt etwas so läuft, wo wir empfinden, das kann doch nicht passen, dann müssen wir uns eins klar machen, es läuft nicht so, weil unser Gott irgendwie das verpennt hat oder weil er keine Kraft hat. Gefällt mir nicht, aber ich kann auch nichts dran machen. Ne? Sondern nichts, was in dieser Welt passiert, wird auch nur im entferntesten Gottes Pläne vereiteln können. Ein Beispiel, was für mich das sehr griffig macht. Als Jesus Christus verhaftet wurde, wurde er zuvor verraten von Judas, einem seiner engsten Freunde und Jünger. Das war Schuld, das war fürchterlich. Jesus sagt, wehe dem Menschen, der das tut. Aber es musste zu 100% dazu beitragen, dass der Plan Gottes zur Erfüllung kommen konnte. Das heißt, was wir in unserer Welt erleben, was du in deinem Leben erfährst, auch an Schwerem, und da wird bei uns, bei jedem von uns vielleicht Heftiges sein, vielleicht gehst du sogar gerade durch eine üble Zeit und du denkst dir, Gott, wo bist du? Und fragst dich manchmal, muss ich Gott durch mein Gebet erinnern, dass er noch weiß, dass ich auch noch da bin? Mache dir bitte klar, es läuft dem lebendigen Gott nicht aus dem Ruder, sondern nichts, was du erlebst, wird dazu beitragen können, dass der Plan Gottes in deinem Leben scheitert. Sondern Gottes Plan mit deinem Leben kommt auf jeden Fall zur Erfüllung, wenn du ihm vertraust. Vertraue doch, dass der lebendige Gott es im Griff hat, dass Jahwe Zevaot seine Heerscharen in Bewegung setzt und dass er für dich streitet. Auch in dem, wo du gerade Leid hast. Gott hat es im Griff. Er ist der Herr der Lage. Und wir staunen da manchmal nach Jahren, wenn wir sehen, Herr, wie gut es Gott gemacht hat. Manchmal bleibt es uns auch verborgen. Deswegen ist es so wichtig, uns zu erinnern, das ist die Wahrheit. Und gerade die Momente, wo du gesehen hast, hey, hier hat es Gott gut gemacht, obwohl ich es nicht geglaubt habe. Vertrau darauf, du wirst davon mehr finden. Wir brauchen auch den mächtigen, kraftvollen Gott, der die Heerscharen in Bewegung setzt. Wir sind vielleicht so geprägt, dass wir sagen, oh, Heerscharen, das klingt so gewalttätig und oh, das wollen wir lieber nicht. Wir wollen lieber einen liebenden Gott haben, der ein bisschen kuscheliger ist. Nur, der Kuschelgott, der ist zwar liebevoll, nimmt dich an, aber der kann nichts machen. Stellt euch mal vor, wir gehen jetzt hier nachts durch Haßfurt und da gibt es zwischen 99% nette Menschen und 1% andere auch. Und jetzt treffen wir einen von den 1%. Und dann sind die vielleicht ein bisschen aggressiv drauf und so und dann sagen die, keine Ahnung, ich hau dich platt und raub dich aus. Und jetzt haben wir den lieben Gott bei uns, der sagt, ach Mensch, es tut mir echt leid, dass du jetzt ausgeraubt und verhauen wirst, ne? Das ist irgendwie nicht hilfreich. Mir wäre denn der starke Gott lieber, der im Bedarfsfall dem anderen in den Arm fallen kann. Und deswegen, wir brauchen auch den Gott, der Macht hat, der Kraft hat, der auch eingreifen kann. Der Gott, der auch Gericht hält. Stellt euch mal vor, am Ende aller Tage, die übelsten Schurken, die wir so getroffen haben, und der liebende Gott würde sagen, ach, du warst ein Massenmörder und ein übler Typ. Ach, das kann jedem mal passieren. Komm in den Himmel, sei dabei, ne? Da würden wir irgendwie sagen, das ist mit der Gerechtigkeit ja nicht, scheinbar nicht so weit her. Wir brauchen den Gott, der auch Gericht übt, der auch sagt, entweder du beugst deine Knie vor mir und bittest um Vergebung oder es gibt Gericht, ganz simpel. Deswegen, Jahwe Zevaot ist eine Riesenbefreiung für unsere Welt, weil er uns damit versichert, ich habe es im Griff, ich werde Recht sprechen, nichts läuft mir aus dem Ruder und ich werde eingreifen zu der Zeit, die ich bestimmt habe. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Und jetzt sagen die Engel noch was, was uns noch ein drittes Mal herausfordert. Also heilig war herausfordernd, Heerscharen sind herausfordernd. Und jetzt sagen die noch, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ihr seid heute früh hier gefahren durch die Haßberge und dann habt ihr euch gedacht, hier ist es aber auch überall voller Herrlichkeit. Überall sehe ich nichts weiter als Gottes Wirken. Wem ist es so gegangen heute früh? Boah, normal, wenn ich sowas frage, Partstrecken immer auf. Das, oh, danke, ihr rettet mich ein bisschen. Normalerweise aber gucke ich dann immer so in so Gesichter. Weil wir denken, also ich sehe ganz vieles, das ist überhaupt nicht herrlich. Ne? Ich sehe ganz viele Sachen, die sind echt schlimm. Also jetzt nicht nur hier, sondern in Summe. Ne? Jetzt auf meinem Handy tickern die ganze Zeit die Nachrichten ein aus Israel. Und ich denke mir, also so herrlich wirkt das jetzt gerade nicht. Und das, aber auch in unserer Umgebung, da ist so vieles, was passiert, wo ich sage, das ist schlimm, das kann doch nicht sein. Also irgendwas stimmt da nicht. Wir würden erwarten, dass da was anderes steht, dass da steht entweder Zukunft, Futur oder ein Imperativ, ne, eine Aufforderung. Also Futur, aktuell ist es mit der Herrlichkeit Gottes nicht weit her, die Erde ist ein Jammertal, aber irgendwann kommt Jesus wieder und dann befreit er uns und dann macht das alles schön. Ne? Aber es steht Gegenwart. Oder ein Imperativ würden wir erwarten. Die Erde ist ganz furchtbar, alles schlecht beieinander, aber der Herr hat ja noch sein letztes Eingreifkommando, die Christen, und die müssen das dann alles wieder richten. Und dann, wenn die sich richtig einsetzen, wird es auch besser mit der Erde. Aber es steht auch nicht drin, es steht ein Indikativ. Also, es ist jetzt bereits so. Und da kollidiert es mit unserer Wahrnehmung, aber nicht zu knapp. Wir sagen, oh Gott, das erlebe ich aber so nicht. Und dann versuchen wir das so ein bisschen uns hinzudengeln. Und zu sagen, das mag ja zutreffen, aber nicht bei mir und nicht heute. So ein bisschen wie in Asterix-Comics, ne? Da fängt es doch immer an, ganz Gallien ist von den Römern besetzt, ganz Gallien, nein, es gibt ein Dorf voller Unbeugsamer, was Widerstand leistet. Und so, manchmal haben wir vielleicht, weiß nicht, du auch das Gefühl, da wo ich wohne, ist das Dorf der Unbeugsamen. Ne? Da widerstrebt alles der Herrlichkeit des Herrn. Aber wisst ihr, wie man das am besten übersetzen kann? Alle Länder. Auch da, wo du wohnst. Geh mal, du kannst gerne die Augen dazu schließen, weil das hilft ein bisschen. Geh mal im Geist so an den Ort, wo du wohnst. Vielleicht hier das Dorf, vielleicht ist es hier in Hasburg. Denk an die Straße, an die Menschen, die da sind, an das, was da dich umgibt. Und jetzt mach dir klar, das, wo du dich normalerweise aufhältst, der Ort, wo du normalerweise bist, ist voll von der Herrlichkeit des Herrn. Haßfurt, Hofheim, Ebern, alles voll von der Herrlichkeit des Herrn. Ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Jetzt sagst du aber immer noch, ich kann es aber nicht sehen, ich nehme es nicht wahr. Und die Frage ist, wenn im Wort Gottes etwas steht, was wir nicht wahrnehmen, nicht erleben, wo müssen wir korrigieren? Müssen wir sagen, Herr, dann hast du dich versprochen, bitte ändere das, was du vor Jahrtausenden offenbart hast? Oder aber ist es eine Frage, dass wir es nicht wahrnehmen? Ich glaube tatsächlich, wir haben verschlossene Augen. Es gibt eine Geschichte, die ich sehr liebe, im 2. Königebuch. Da wird beschrieben von Elisa, wie er mit seinem Knecht, dem Gehasi in Dothan, ist einem kleinen Dorf und der ist eingekesselt von der Armee des aramäischen Königs. Und der Gehasi hat totale Panik, denkt sich, boah, wir werden jetzt hier niedergemacht und was soll hier passieren? Und Elisa ist, wie man heute sagen würde, gechillt. Und dann betet er und sagt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und dann darf der Gehasi sehen, dass auf den Bergen ringsherum alles voll ist mit feurigen Streitwagen. Die Herrscher des Himmels sind da. Die sind mehr und die sind stärker als der Feind. Und ich glaube, wir brauchen diesen Dienst, dass uns die Augen geöffnet werden. Dass Gott uns die Augen öffnet für das, wo er bereits ist, wo er bereits wirkt. Dass er da ist, dass wir sehen dürfen, dass unser Gott sich nicht versteckt. Dass wir sehen dürfen, dass der allmächtige Gott rings um uns ist. Und Elisa sagt, Herr, lass ihn sehen, dass die, die auf unserer Seite sind, mehr sind als die anderen. Lass uns sehen, dass die Herrlichkeit Gottes größer ist als alles, was sich ringsum abspielt. Lass uns sehen, Herr, wo du wirkst. Und ich möchte uns ein paar Sachen mitnehmen, vielleicht ein paar Gedanken, wo ich momentan wahrnehme, Herrlichkeit des Herrn. Eine ganz simple Geschichte. Ich glaube, wir haben verlernt, die Herrlichkeit des Herrn in seiner Schöpfung zu sehen. Im Römerbrief heißt es, wir könnten an der Schöpfung, könnten wir Gott erkennen. Und ich glaube, wir haben das verlernt. Im Allgäu war das immer relativ einfach. Die Leute konnten säkular sein wie nichts. Dann habe ich immer gesagt, seht ihr nicht die herrlichen Berge? Denkt ihr denn, dass das ein Produkt des Zufalls ist? Und die patriotischen Allgäuer, nee, das ist geschaffen. Ne? Der Rest der Welt ist Zufall, aber das Allgäuer hat Gott gemacht. Ne? Da waren die immer voll dabei. Aber da dürfen wir uns vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Fahr doch mal heute bewusst raus und schau dir an Wiesen und Wälder und Berge. Sieh den Vögeln zu, wenn die sich jetzt aufmachen Richtung Süden. Und mach dir klar, das hat unser großartiger Gott gemacht. Ich liebe diesen Satz. Jeder dumme Junge kann einen Käfer platttreten, aber alle Ingenieure und Professoren gemeinsam können keinen herstellen. Jedes ein kleines Wunderwerk. Oder ich war bei den Geburten unserer drei Kinder mit dabei. Hey, das ist mal genial. Ich habe noch keinen gehört, der im Kreißsaal gesagt hätte, Potzblitz, was für ein biologischer Vorgang. Sondern alle ausnahmslos haben von einem Wunder gesprochen. Warum? Weil es ein Wunder ist. Allein, dass das zusammenkommt, ist ja schon genial. Ne? Also das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass da Samenzelle und Eizelle, dass das zusammenkommt. Aber wenn es mal geklappt hat, ist schon genial. Und da wächst im Bauch der Mutter ein Kind heran und das Kind, pass auf, das liegt im Wasser, das ist Wasserleben, ne? Also praktisch wie so ein Amphibium. Ne? Und er wird ernährt über eine Schnur. Und von einem Tag auf den anderen kippt das Wasser, ist giftig und das Kind kommt raus und nach ein paar Stunden kann das Kind, also relativ zügig, kann es ja dann gleich atmen und kann mit dem Mund essen, alles prima. Ne? Und wie kann das denn sein? Und da kann mir doch kein Mensch erzählen, da hat es aber 10.000 Fehlversuche gebraucht, bis mein Kind rauskam, was brauchbar gelebt hat. Dann wären wir ausgestorben als Menschheit. Das hat Gott wunderbar geschaffen. Das ist ein geniales Wunderwerk, dass das so funktionieren kann. Und ich glaube, wir haben das Staunen gewaltig verlernt. Lasst uns wieder staunen über die Wunder unseres Gottes. Ja, wir richten die Natur massiv zugrunde, ist keine Frage. Aber wisst ihr was? Millionen Menschen besuchen Jahr für Jahr eine Ruine, nämlich das Kolosseum in Rom. Aber das ist kaputt. Warum geht man in ein Haus, was kaputt ist? Weil man selbst im kaputten Haus noch die Genialität der Konstruktion sehen kann. Selbst in der demolierten Schöpfung können wir noch die Genialität des Schöpfers sehen. Wir dürfen wieder staunen über das, was da ist. Lassen wir uns das nicht rauben. Wir haben gerade eine ökologische Bewegung, die wieder begreift, die Schöpfung ist was Heiliges. Was ihnen fehlt, ist der heilige Schöpfer. Weil nur durch den Schöpfer ist die Schöpfung heilig, ohne ihn nicht. Und wir wissen, hey, wer dahinter steckt und dürfen umso mehr in Staunen kommen. Ich muss mal gerade meine Nase putzen, ihr könnt kurz eine Denkpause haben. Oder auch unsere Kultur, unsere Gesellschaft ist immer noch von vielen, vielen Spuren des Evangeliums durchdrungen. Schaut mal, dass wir heute weitgehend hier sitzen können und von euch so ziemlich keiner arbeiten muss, liegt daran, weil unsere Vorfahren mal festgestellt haben, das ist eigentlich eine kluge Sache mit dem Ruhetag. Und einen Tag die Woche zu haben, um auszuruhen und Gott zu begegnen, ist eigentlich sinnig. Mach mal einen Feiertag draus. Spur der Herrlichkeit Gottes in unserer Gesetzgebung. Oder, das ist ja gar nicht so einfach in Deutschland, so einen Ehebund wieder aufzulösen. Da musst du schon erstklassig was bringen. Das kostet ja auch richtig Geld. Das ist ja wirklich herausfordernd. Warum? Weil unsere Vorfahren gesagt haben, Ehe zwischen Mann und Frau ist von Gott gesetzt, ist was Heiliges, sollte man Schutzzaun drum bauen, dass das nicht einfach so weggeworfen wird. Und es ist auch ganz spannend, wenn, als wir geheiratet haben, wenn du bisher nicht verheiratet warst, alles so, wie es Gott gewollt hat, ist es so ein Faltblatt. Für alle anderen Fälle hast du einen Stapel Papier. Gerade das Gleiche ist, kriegst Kinder, wenn das die beiden Eltern sind, die leben zusammen und das ist deren Kind, auch so ein Blatt zum Wenden. Für alle anderen Fälle Stapel Papier. Weil wir sagen, das muss geschützt sein und es ist gut, wenn ein Mann und Frau heiraten, wenn die miteinander Kinder kriegen, ist top. Alle anderen Fälle sind kompliziert. Das ist nicht so, was wir unterstützen. Das war bisher so. Wir können daraus noch schöpfen, aus Segnungen des Evangeliums. Oder, dass der Staat es steuerlich begünstigt, wenn wir sagen, wir spenden was an unsere Gemeinde oder an christliche Werke. Das ist eine Spur, ein Schatten noch dessen von Herrlichkeit des Herrn. Ja, es entwickelt sich vieles in eine negative Richtung im Land. Das ist so, müssen wir leider festhalten. Aber bis dahin wollen wir uns freuen, und wollen ausnutzen, was Gott uns an tollen Sachen geschenkt hat. Ich habe euch jetzt nur ein paar Spuren mal nachzeichnen wollen. Oder Gott verherrlicht sich auch in deinem Leben. Vielleicht denkst du dir, ich habe aber so viel Schweres durchgemacht. Ich habe so viel erleiden müssen. Ich habe so viel Zerbruch in meinem Leben. Das stimmt und es ist schmerzhaft und das hat Gott gesehen. Und es kann niemand ungeschehen machen. Aber weißt du, dass du noch da bist, dass trotz all dieser Dinge du nicht zerstört bist, dass dein Leben nicht zu Ende gegangen ist, zeigt, es gibt einen Gott, der ein Interesse daran hatte, dass du da bist. Der dich von Anfang an gewollt hatte. Du bist doch kein Unfall gewesen, weil deine Eltern nicht aufgepasst haben. Sondern da gibt es einen Gott, der hat gesagt, ich habe schon Milliarden Menschen, aber den einen, der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Das ist ein Wunder Gottes, dass du heute hier bist. Dass du trotz allem noch durchs Leben gehen kannst, ist, weil ein Gott dich behütet und bewahrt hat. In alledem, was da war. Und glaube mir, trotz allem vielleicht, was du auch da haben magst, es gibt Spuren dessen, wie Gott dich versorgt hat. Wir sind schnell dabei, dass wir über alles uns beschweren, was nicht gut läuft, über alles, was schmerzhaft ist, was zerbrochen ist, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, was alles heil ist, was alles da ist, was Gott uns gegeben hat. Dass du Kraft hast, heute hier zu sein. Dass du versorgt bist, dass du in deinem Leben wahrscheinlich relativ wenige Tage hast Hunger leiden müssen und andere Dinge. Ist ein Zeichen, dass es einen Gott gibt, der dein Leben gewollt hat. Geh mal auf Spurensuche, du wirst vieles entdecken. Und auch die Menschen um uns herum werden von Gott gepackt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal so diese irrige Annahme, dass wenn ich einen Menschen treffe, dass ich denke, ich bin der erste und einzige Christ, der jemals mit dieser Person in Kontakt sein wird. So fühlt es sich manchmal an. Und ich glaube, das ist auch ein großer Quatsch. Ich glaube, wir dürfen neu lernen, jeder Mensch, den wir treffen, ist in irgendeiner Form vom Geist Gottes schon vorgewärmt. Und wir werden auch nicht die Letzten sein, die mit der Person in Kontakt treten. Ich habe jetzt ja viel zu tun mit meinen ganzen Handwerkern, das ist eine fantastische Sache und ich weiß von allen meinen Handwerkern ungefähr die Lebensgeschichten, ne? In groben Zügen. Also das allein ist ja schon mal jetzt nicht Standard, ne? Die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sagen, ach Mensch, ich erzähle gerne so über meine Probleme, ne? Das läuft schon mal ziemlich gut. Und ich stelle fest, da ist also erstmal entsetzlich viel Leid und Zerbruch. Also meine Güte. Ich habe neulich bei einem gedacht, also wenn ich deine Lebensgeschichte hätte und nicht an Jesus glauben würde, ich täte auch so saufen wie du. Weil das ist ja ein Ballast, was der auf seinen Schultern hat und der braucht dringend Jesus, der ihn daraus befreit. Aber da sind auch Sachen, wo mir einer erzählt, ja und da, oh, da war man ja mal, da habe ich mal einen Geistlichen getroffen, der hat für mich gebetet, das hat was gebracht. Kannst du sowas auch? Sage ich ja selbstverständlich. Also nicht, weil ich was drauf habe, sondern weil wir den gleichen Gott im Petto haben. Und jetzt beten wir und jetzt stellt er fest, seit du für mich betest, mein Vater ist wieder gesund geworden, der Großvater meiner Freundin ist wieder aus dem Krankenhaus raus, obwohl er eigentlich im Sterben lag. Das scheint echt was zu bringen mit deinem Gott. Nicht, weil Gott jeden immer ausnahmslos heilt, das ist ein Thema für sich. Aber unser Gott handelt heute übernatürlich und Menschen erleben das und plötzlich stellt er fest, hey, da waren ja schon andere Sachen vorher, bevor ich dich kennengelernt habe. Und jetzt können wir daran weiter aufbauen. Oder, das war irgendwie unter den Geburten unserer Kinder, hatte ich immer mit Leuten zu tun, die hatten noch schwerere Geburten als wir. Und für die habe ich dann gebetet. Ne? Bist ja trotzdem, auch wenn du werdender Vater bist, bist ja trotzdem Kind Gottes. Und ich habe die meisten nie wieder gesehen. Und dann kam folgende Geschichte. Freunde von uns waren im Urlaub und haben Menschen getroffen aus dem Allgäu. Und die haben ihnen erzählt, die sind vor einiger Zeit Eltern geworden. Und unter der Geburt, da war so ein Pfarrer, der hat für sie gebetet. Und das war so kraftvoll, das hat ihnen so viel bedeutet. Tja, und jetzt konnten unsere Freunde da weitermachen an der Stelle. Mit denen weiterreden über den Gott, der da gewirkt hat. Glaub doch daran, dass Gott die Menschen vorbereitet um dich herum. Dass da schon was vom Geist Gottes in Bewegung gesetzt ist. Wir haben, glaube ich, manchmal so ein Denken, wenn es nicht verriegelt und verrammelt ist und wir uns die Schulter blutig rennen an der Türe, dann wird es nichts. Ne? Dann war es nicht vom Herrn. Können wir nicht glauben, dass Gott offene Türen gibt? Paulus sagt im Kolosserbrief, betet dafür, dass uns eine offene Tür fürs Evangelium gegeben wird. Lasst uns doch die offene Tür suchen. Lasst uns doch das suchen, wo Gott schon Menschen vorbereitet hat, wo er schon was getan hat und wo wir ansetzen dürfen, wo wir weitermachen können, wo wir Teil werden seiner Geschichte. Eine richtig coole Geschichte war, ich habe letztes Jahr unsere beiden früheren Nachbarn beerdigen dürfen. Das war erstmal ziemlich traurig, dass die gestorben sind. Die waren aber schon beide alle 90 dran, von daher auch nicht ganz überraschend. Aber das waren vollblutsäkulare Allgäuer. Ich wusste das gar nicht, dass es in dieser Altersklasse Menschen gibt, die seit Jahrzehnten keine Kirche von innen gesehen haben. Aber sie hatten schon einen Nachbarn gehabt, der hat mit ihnen über Jesus geredet und von dem wussten sie, wenn Christen beten, dann passiert was. Also haben sie gesagt, kannst du nicht zu uns kommen, für uns beten, dass wir gesund werden? Und ich habe dann auf meinen Terminkalender geschaut, gesehen, boah, die nächsten Wochen sieht es schlecht aus. Weil wir hatten einen ganz großen evangelistischen Event zu organisieren. Und ich hatte so viel zu tun, ich hatte keine Zeit, zu denen hinzugehen. Und ein paar Wochen später erst habe ich gemerkt, Moment mal, wie absurd ist das denn eigentlich? Wir wollen mit viel Aufwand hier was in der Stadt organisieren, um Menschen in Berührung mit Gott zu bringen. Und hier sind Menschen, die rufen danach, dass ich zu ihnen kommen möge und ihnen was von Gott weitergebe. Und ich sage, es passt jetzt ganz schlecht zeitlich. Ich habe das dann umgestellt, gesagt, ich möchte nie wieder keine Zeit für meine Nachbarn und Bekannten haben, wegen der vielen Dinge, die ich sonst zu tun habe. Kleine Fußnote der Geschichte, die beiden sind jeweils kurz vor ihrem Tod zum Glauben gekommen. Im letzten Gespräch, das ich jeweils mit ihnen hatte, bevor sie von Demenz völlig weggezogen waren. Bei dem evangelistischen Event, den wir gemacht haben, wissen wir bis heute nicht, ob irgendwer zum Glauben gekommen ist. Und ich habe gedacht, boah, vielleicht machen wir es manchmal einfach zu kompliziert. Und machen irgendwas Gewaltiges und werden müde und K.O., weil wir denken, oh, wir müssen irgendeine verschlossene Tür aufbrechen und sehen gar nicht, dass es offene Türen Gottes gibt. Herr, öffne uns die Augen, dass wir die offenen Türen sehen. Dass wir sehen dürfen, wer schon längst von Gott vorbereitet ist. Wo Gott schon längst was gemacht hat, wo wir ran dürfen. Ich glaube, dass Gott schon längst Menschen um dich herum hat, die sind offen, die sind voller Sehnsucht nach dem Evangelium. Ich glaube nämlich auch, dass die Sehnsucht nach dem Evangelium viel größer ist, als wir meinen. Wenn man mit den Menschen mal redet und ihnen zuhört, einfach mal vorurteilsfrei zuhört und nicht schon immer eingrätschen möchte, um sie zu korrigieren und dergleichen, erzählen die dir Geschichten. Und dann kriegst du eine ganze Menge mit von dem, was bei ihnen sich abspielt. Und ich kann euch sagen, die Summe dessen, was ich da höre, ist, wir haben ein Volk, was schreit nach Orientierung und nach Werten. Und die nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Und die sich danach sehnen, dass was passiert. Im Römerbrief heißt es, die ganze Kreatur sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Ich glaube, dass die Menschen in deiner Umgebung, vielleicht nicht alle, aber ein Gutteil da sind, die sehen sich danach, dass wir als Christen endlich aus unseren Kellern rauskommen und dass wir endlich über das offen reden, was da ist. Weil ganz viele Sachen sind wegerodiert. Ne? Was ein Volk ist, wissen wir nicht mehr. An welchen Werten wir uns ausrichten, wissen wir nicht mehr. Was Mann und Frau und Familie sind, wissen wir nicht mehr. Und die Leute kommen dann und sagen dann, sagen Sie mal, also es kann ja jeder leben, wie er will, aber am Ende, es gibt doch eigentlich nur Mann und Frau, ne? Und dass die zusammen leben und Kinder haben. Sie sind doch Pfarrer, wie sehen Sie denn das? Das ist ein Schrei nach Orientierung. Und wenn wir das nicht füllen, diese Lücke, es werden Menschen kommen, die Lücke füllen. Und es wird uns dann nicht gefallen. Wir sind gebraucht. Wir haben eine Generation sogar da, die wissen eigentlich alles, was das Evangelium sagt. Wir haben eine junge Generation, die wissen, dass die Welt untergeht, die glaubt, dass sie daran schuld ist, und die glaubt, dass es dringend eine Umkehr braucht. Und weil sie aber nicht wissen, wohin sie umkehren sollen und wie sie es gehen soll, sind sie verzweifelt und kleben sie auf der Straße fest. Ich habe mich ganz lang darüber lustig gemacht, habe da aber Buße dafür getan, weil ich heute sagen würde, auch wenn ich da an manchen Stellen doch große Fragen habe, aber eigentlich wissen die alles, was richtig ist. Was ihnen aber fehlt, ist der Erlöser. Wenn sie jetzt noch wissen würden, Leute, ja, die Welt geht unter, davon bin ich auch überzeugt, dass wir Schuld auf uns haben, puh, nicht zu knapp. Dass es Umkehr braucht, eindeutig. Aber es braucht nicht Umkehr zur Schöpfung, es braucht Umkehr zum Schöpfer. In Friedrichroder, wo ich jetzt lebe, gab es vor vielen Jahrhunderten einen Pfarrer. Und der hat ein schönes Lied gedichtet, kennen manche vielleicht von den Älteren. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Und da gibt es eine Textzeile, die Top-Antwort für unsere Zeit. Wir sind nicht die, die sich an der Straße festkleben, sondern im Lied heißt es, Jesus, an dir wir kleben im Tod und Leben. Ist das nicht Hammer? Wir haben Antworten für die Fragen unserer Zeit. Es wird Zeit, dass wir den Mund aufmachen, das Zeug raushauen. Und dann denkst du vielleicht aber auch wie Jesaja, boah, das packe ich nicht. Jesaja sagt, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mann von unreinen Lippen, wohne unter einem Volk, was unreine Lippen hat. Ich kann das nicht. Ich bin zu schwach, ich bin zu schlecht, ich habe zu wenig Kraft, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Boah, das geht alles nicht. Und weißt du, was ich das Gefühl habe? So zu denken sind die Zugangsvoraussetzungen. Gott braucht Leute, die sagen, Herr, ich kann nicht, ich bin da überhaupt nicht geeignet, es wird nichts. Weil das sind Leute, die wissen, dass sie von Gott abhängig sind. Dann kommen die Engel, berühren Jesajas Lippen mit einer glühenden Kohle als ein Symbol. Er wird gereinigt. Er hat jetzt die Worte Gottes zu sagen. Gott sagt zu ihm, deine Lippen sind berührt, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde gesühnt. Hey, es ist nicht aus unserer Kraft, nicht aus unserer Weisheit, nicht aus unserer Heiligkeit, dass wir irgendwas zu sagen hätten, sondern weil der Geist Gottes in uns wohnt. Wir sind nicht heilig, weil wir uns so um Heiligkeit bemüht hätten, sondern wir sind heilig, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Der heißt ja nicht aus Spaß, der Heilige Geist, weil sein Kernjob ist, uns heilig zu machen. Und weil das so ist, deswegen musst du dir keine Sorgen machen, weil deine Schuld ist längst versenkt, deine Unzulänglichkeiten sind längst aufgefüllt, weil der Geist Gottes in dir wohnt. Und das Wenige, was du hast, ist für Gott gerade genug. Bei der Speisen der 5000 waren 5000 hungrige Mäuler da und die Jünger hatten bloß ihr Lunchpaket, was gerade mir für einreicht, eine Kinderration. Und die hatten sie hinzureichen. Und Jesus nimmt es und macht damit alle satt. Das, was du hast, ist genug. Das, was Gott dir anvertraut hat, reicht völlig. Mach dir doch keine Sorgen, dass es zu wenig ist. Wenn der Herr dir nicht mehr in die Hände gedrückt hat, als was du hast, dann meint er wohl auch, dass es für die Aufgabe nicht mehr nötig ist. Und am Ende kommt die Frage von Gott: Wen soll ich senden? Wer wird gehen? Und ich wünsche mir, dass wir genauso wie Jesaja sagen können: Herr, hier bin ich. Herr, sende mich. Herr, gebrauch du mich. Weißt, vielleicht denkst du dir, es wäre so schön, dass bei uns in der Stadt mal Menschen wären, die das Evangelium verkünden, in meiner Straße, da wo ich bin, auf meiner Arbeitsstelle. Herr, Gott braucht doch keinen mehr schicken. Der hat doch dich. Er hat doch schon einen geschickt. Meinst du, du bist zufällig mit den Leuten zusammen, mit denen du zusammen bist? Hab doch Vertrauen, dass der Herr dich gebrauchen wird. Und wenn du sagst, ich weiß aber gar nicht, was ich machen soll, frag doch den Herrn, was dran ist. Ich weiß gar nicht, zu wem ich gehen soll. Frag doch den Herrn, wo ist die Tür offen? Der möchte dich gerne schicken mit dem, was du hast. Das, was Großartiges passiert. Am Ende vom Jesaja heißt es nämlich: Ich will ein Zeichen setzen. Ich werde Gerettete entsenden an alle Orte der Welt bis an die fernen Inseln, zu denen, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und diese Geretteten werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkünden. Durch uns will Gott das offenbar machen, was schon da ist, dass er wirkt. Und ich wünsche mir das sehr, und das ist Gottes Ruf heute an uns, dass wir Menschen sind, die sich senden lassen, dass wir sagen: Herr, hier bin ich, mit dem, was ich habe und mit dem, was mir fehlt. Herr, hier bin ich, so unperfekt und schwach, wie ich bin. Herr, hier bin ich, aber nimm mich, sende mich und gebrauche mich in dieser Welt. Dass der Rest der Welt das begreift, was schon längst Realität ist, dass alle Länder voll sind von der Herrlichkeit des Herrn. Auch Deutschland, Bayern, die Haßberge, auch Haßfurt. Ich möchte jetzt noch für uns beten und lasst uns gerne dazu aufstehen, ihr Lieben. Herr, ich danke dir für deine Wahrheit. Danke, dass deine Wahrheit uns befreit aus unseren Gedanken. Herr, wir nehmen oft so wenig wahr von deiner Herrlichkeit. Herr, danke, dass sie dennoch da ist. Und danke, dass du uns, die wir hier sind, gebrauchen willst, dass Menschen etwas begreifen können von dir, vom herrlichen Gott. Du kennst uns, du kennst alles, was wir in uns haben, jedes Ja, Aber, jeder Widerstand, der da ist, jede Ermüdung und Ermattung, die wir haben, die uns vielleicht plagen mag. Herr, ich danke dir, dass deine Kraft genug ist. Herr, ich danke dir, dass nicht wir es sind, die uns reinmachen müssen, sondern dass dein Geist es ist, der uns reinmacht, uns frei macht. Ich danke dir für alle, die jetzt sagen: Ja, ich will mich gern senden lassen, aber ich weiß nicht wie und ich habe keine Kraft. Und der Herr spricht euch zu: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Haßfurt, in der ganzen Region und überall dort, wo euch Gott hinschicken will. Und ich empfinde, dass auch einige da sind, die sagen: Ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem ihr redet. Ich habe gar keine persönliche Beziehung zu ihm. Aber ich merke, ich habe Sehnsucht nach genau dem. Ich merke, dafür bin ich gemacht. Und Gott spricht dir zu: Ich bin nur ein Gebet weit von mir entfernt. Du kannst zu mir beten: Herr, ich komme zu dir mit meiner Schuld. Bitte vergib mir und werde du der Herr meines Lebens. Und Gott wird dein Leben in seine Hände nehmen und du wirst staunen, was er in deinem Leben tun kann. Und ich empfinde, dass einige hier sind, die sagen: Ich habe mir die Schulter wund gemacht. Ich habe versucht, immer zu die Türen aufzubrechen, richtig, mit Gewalt. Ich habe so oft mich an Menschen versucht und wollte ihnen das Evangelium weitergeben und es hat nicht funktioniert. Leute, die müde geworden sind. Und ich empfinde, dass Gott dir zuspricht: Mach es nicht komplizierter, als es ist. Warte auf meine geöffnete Tür. Und warte, bis ich die Türen öffne, die noch zu sind. Ich glaube, dass ein, zwei hier sind, die sagen, ich sehe gerade gar nichts von Herrlichkeit in meinem Leben. Ich nehme nichts wahr. Vielleicht sogar finde ich, eine Person ist da, die sagt, das ist für mich der blanke Hohn. In meinem Leben ist so viel Schreckliches, wenn ihr wüsstet, wie schlimm es mir geht. Und ich glaube, dass Gott dir zuspricht, ich sehe das. Und klag doch mir dein Leid und vertraue mir, dass ich dein Leben wenden werde. Großer Gott, ich danke dir, dass du wirkst. Ich danke dir, Herr, dass wir auf dich vertrauen dürfen, den Gott, der anders ist, aber den Gott, der alles in der Hand hält. Jahwe Zevaot. Herr, wir sind gespannt, wie du dich verherrlichen wirst durch uns. Jahwe, der Herr ruft, wer wird für uns gehen? Wen können wir senden? Herr, ich sage, hier bin ich. Sende mich. Amen.